Ich kann ja schon mal vorlesen, ne? Da haben wir ihn. Kann man sich gut merken, ne? Matthäus 7,7, so leicht zu merken. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Dann hat Jesus ein schönes Beispiel, wie er das hier bringt. Er hat überhaupt tolle Beispiele, finde ich immer. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Und dann sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, also er meint mich, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Sagt mal, erhört Gott Gebet?
Ja.
Erhört Gott alle unsere Gebete?
Nein.
Beide Seiten sind uns also bekannt. Zum einen haben wir durchaus erlebt, dass Gott Gebet erhört. Gott hat zum Beispiel das Gebet meiner Frau erhört, als sie mich noch nicht kannte, hatte sie gebetet. Sie wollte einen Mann, das hat sie wirklich so gemacht, der nicht reich ist. Und was soll ich euch sagen, Gott hat ihr Gebet erhört. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass Gott eben nicht die Gebete erhört. Und dann sich so dieses Bibelwort ab und schaut man sich dieses Bibelwort an und da steht, bittet, so wird euch gegeben, und dann fragt man sich, ist das wirklich so, hat nicht funktioniert. Wir wollen uns diesen Text da jetzt mal so ein bisschen genauer anschauen, um Jesus richtig zu verstehen, um wirklich zu einer gesunden geistlichen Erkenntnis zu gelangen, ist es unumgänglich, direkt zu Anfang zwei Punkte aufzuzeigen. Zum einen geht es hier um die Bitte nach Brot und Fisch, also um die Grundnahrung. Nimm das nächste Bild. Das seht ihr da, ne? Ich habe es nochmal irgendwie mit Rot gebracht, ne? Es geht um Brot und es geht um Fisch. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Da war doch was, ne? In der Bibel, so ein Speisungswunder. Na, da hat Jesus genau Brot und Fisch genommen und hat alles vermehrt. Jesus sagt hier im Text also nicht, egal um was ihr bittet, egal wie luxuriös, egal ob es überflüssig sein mag, ihr bekommt es. Nein, so steht es nicht geschrieben. Es handelt sich um Brot und Fisch. Es handelt sich um die Grundversorgung. Ich habe mich zurückerinnert, wir hatten in Pirmasens, da war ich auch mal Pastor eine Zeit lang, da hatten wir einen Rocker, einen ehemaligen Rocker, der sich bekehrt hat. Und wir hatten so ein Gebetstreffen in der Woche und er kam meist immer zu spät rein. Er war Vertreter und dann unterbrach er die Gebetsstunde und meinte, ich bin mit meinem neuen Dienstwagen überhaupt nicht zufrieden, ich brauche 50 bis 100 PS mehr, betet dafür. Geht nicht so. Manche Christen meinen, sie könnten bei Gott im Gebet bestellen wie bei Amazon. Funktioniert nicht. Mit den grundlegenden Dingen, die wir für unser Leben wirklich benötigen, wird Gott uns versorgen. Das will uns, so denke ich, dieser Text sagen. Das ist das eine. Den nächsten entscheidenden Aspekt finden wir in Vers 11. Wir blenden ihn einmal ein. Genau. Da ist mit Rot, ne, gekennzeichnet, wird euer Vater im Himmel Gutes geben. Der himmlische Vater wird Gutes denen geben, die ihn bitten. Es geht hier eindeutig um gute Dinge. Auch hier vielleicht ein kleines Beispiel. Wenn ich mit meiner Frau schon mal einkaufen fahre, dann haben wir so ein Einkaufszentrum, da ist ein Grillstand. Und mein lieber Mann, da hängen Schweinshaxen drin. Und ganz ehrlich, so zwei, dreimal im Jahr, dann schlage ich zu. Dann hole ich mir so ein Ding. Und wunderbar. Aber stellt euch vor, ich würde beten, oh Gott, gib mir jeden Morgen zum Frühstück diese Schweinshaxe. Wäre das gut für mich? Gott will doch nicht, dass meine Cholesterinwerte explodieren. Das wäre nicht gut für mich. Gott würde so ein Gebet, glaube ich, nicht erhören. Es gibt Wünsche, auf die Gott nicht eingehen wird. Häufig sind einige unserer Wünsche gar nicht so bekömmlich. Und wir beten um Dinge, die im Kern kein menschliches Leben erfüllen. Im Gegenteil, die können dazu führen, dass Menschen mit ihrem Leben letztlich unzufrieden werden. Erfülltes, sinnvolles Leben basiert auf den Werten, die Gott uns in Jesus zeigt. Wir nehmen das Nächste, wenn wir beten. Auch können wir nicht erbitten, was gegen die Gebote Gottes ist. Auch hier wieder vielleicht zwei Beispiele. Ein etwas älterer Mann sieht im Chor eine junge, hübsche Frau. Könnte vom Alter seine Tochter sein. Und er betet, oh Gott, gib mir diese Frau. Und Gott sagt ihm, hey, du bist verheiratet. Egal, die will ich haben. Wäre das ein Gebet, wo Jesus sagen will, okay, es ist gegen die Gebote Gottes. Anderes Beispiel, jemand betet, oh Herr, jetzt habe ich von meinem Feind aber die Schnauze voll, vernichte ihn. Was würde Jesus wohl zu solch einem Gebet sagen, wenn ich darum bete, dass Gott meine Feinde vernichten soll? Wir wissen ja, was Jesus gesagt hat, ne? Liebet eure Feinde. Und was sollen wir sogar noch für sie machen? Gebetsdienst. Wir sollen für unsere Feinde, die uns an den Kragen wollen, sollen wir im Gebet eintreten. Wenn ich also bete, Herr, vernichte meine Feinde, das funktioniert nicht. Gott wird also eine Anzahl unserer Gebete nicht erhören. Er wird einfach zu unseren Gebeten, auch zu meinen Gebeten, Nein sagen. Wir halten also fest, das dürfen und sollen unsere Gebete sein. Dass Gott uns mit dem wirklich Lebensnotwendigen versorgt, Grundversorgung. Und wir dürfen um Gutes bitten und von Gott das erwarten, was wirklich gut für uns ist. Ich denke, das steckt so dem Text besonders drin. Im Folgenden wollen wir uns Gottes verschiedene Antwortmöglichkeiten auf unsere Gebete mal etwas genauer anschauen. Ein gewisser Christian Kemper hat hierzu einiges geschrieben und er sagt, hierbei gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten, ihr ahnt es, Ja und Nein. Wir beginnen einmal mit dem Ja. Wir beten und Gott erhört unsere Gebete. Das gefällt uns natürlich, tolle Sache, mehr davon. Gottes Ja lässt sich recht schnell abhandeln, freuen, danken, fertig. Das Nächste, etwas komplizierter wird es, wenn Gott auf unsere Gebete mit einem Ja, aber anders antwortet. Es ist doch häufig so, auch wenn ich es nicht ausdrücklich vor Gott formuliere, so habe ich bereits im Hinterkopf schon eine gewisse Vorstellung, wie der liebe Gott bitteschön mein Gebet beantworten möchte. Das bringe ich schon mit, auch wenn mir das nicht so bewusst ist. Was aber, wenn Gott zu mir sagt, ja, ich werde dich versorgen, aber anders, als du denkst. Wie reagiere ich dann? Zweifle ich dann an Gottes Zusage? Ich möchte mir und euch sagen, Gottes Möglichkeiten sind vielfältiger, als ich es mir je erträumen könnte. Also, unsere Aufgabe ist es, uns von unseren vorgefertigten Erwartungen zu lösen, wie Gott unsere Gebete zu erhören hat, denn das ist seine Sache. Es ist Gottes Sache. Sie gehört nicht uns. Was auch immer deine Erwartungen sind, Gottes Antworten sind größer. Ich habe ein Lieblingsgebet. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier mitgebracht habe, ist egal. Da kann ich mich so mit verbinden, das ist aus meinem Herzen, als wenn ich das geschrieben hätte. Das drückt es wunderschön aus. Ich bat Gott um Stärke, aber er machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich erbat seine Hilfe, um große Taten zu verbringen. Er machte mich schwach, damit ich gute Taten vollbrachte. Ich bat um Reichtum, um glücklicher zu werden. Er machte mich arm, damit ich weise würde. Ich bat um viele Dinge, damit ich das Leben genießen könnte. Er gab mir das Leben, damit ich alle Dinge genießen könnte. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbeten, aber alles, was ich erhofft hatte. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mensch. Ist das nicht schön, Leute? Das ist doch ein Gebet, ne? Es gibt noch ein Ja von Gott, ja, aber später. Und auch das ist für uns ein verwirrendes Ja. Es fühlt sich nämlich zunächst wie ein Nein an. Ich habe mich zurückerinnert, ganz am Anfang, vor 40 Jahren, ich war der Erste, dann bekehrte sich meine Schwester, mein Bruder bekehrte sich. Und dann haben wir für unseren Vater gebetet, der wollte nicht so richtig. Und wir haben sogar, glaube ich, ein halbes Jahr gefastet, gebetet und gefastet für den Vater. Hat sich nichts getan. Ganz zum Schluss hatte er zwei massive Schlaganfälle und ich habe ihn ja nicht ins Altenheim gegeben, meine Frau und ich. Wir haben ihn ja zu Hause aufgenommen, er durfte bei uns zu Hause sterben, ne? So im Rahmen der Kinder und so weiter. Und ich glaube, ganz zum Schluss habe ich die Hoffnung, dass bei ihm noch was passiert sein könnte. Wir hatten die ganzen 40 Jahre nichts, wir hatten gebetet, wir hatten nichts gesehen, 40 Jahre lang. Es heißt in der Bibel 1. Mose 15, und da wird man sie, also das Volk Israel, zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Waren sie ja in der Knechtschaft der Ägypter. Und man kann sich doch lebhaft vorstellen, wie die erste Generation schon in dieser Gefangenschaft, in dieser Knechtschaft zu Gott geschrien hat, aus voller Kehle, aus vollem Herzen, dass Gott sie erlösen möchte. Die nächsten folgenden Generationen werden genauso gebetet haben. Generationen des Volkes haben gebetet. Die letzte Generation, die hat es erlebt. Aber alle anderen, die gebetet haben, haben es nicht erlebt. Die blieben in der Gefangenschaft, die haben aber gebetet. Gott hat das Gebet erhört. Aber erst später, in der letzten Generation, die hatten die Erhörung. Schauen wir uns noch einmal kurz Gottes Nein zu unseren Gebeten an. Wenn ich also mit Anliegen vor Gott komme, die nicht gut für mich oder andere Menschen sind, wird Gott sie nicht erhören zu unserem eigenen Besten. Manchmal sind die Dinge, für die wir bitten, schon auf den ersten Blick schlecht. Da merkt man selber, ist nichts. Manches sieht auf den ersten Blick sogar richtig gut aus, so meinen wir. Und Christian Kemper hat da geschrieben, ich habe Gott darum gebeten, dass er uns als Gemeinde einen Lottogewinn schenken soll, damit wir alle Kosten in sicheren Tüchern haben. Er hat Nein gesagt. Und mittlerweile glaube ich sogar, dass so ein Lottogewinn nicht gut für uns wäre. Gott will, dass wir uns ganz und gar auf ihn verlassen, dass wir als Gemeinde zusammenstehen und uns voll einsetzen. Vielleicht wären wir satt und zufrieden geworden mit diesem Geld. Ein Nein Gottes sollte uns vielmehr zu ihm hintreiben und die nächste Gesprächsrunde eröffnen. Denn nirgendwo sind Enttäuschungen, Frust und Traurigkeit besser aufgehoben als bei Gott. Wir kommen zum letzten Bild. Zum Schluss, es bleibt noch ein Fall übrig. Was ist denn, wenn ich Gott um wirklich gute, elementare Dinge bitte und er trotzdem Nein sagt? Die Erfahrung lehrt, dass auch das zum Glaubensleben dazugehört. Beispiel, wenn Gott Menschen nicht heilt, obwohl sie doch noch so jung sind und sie gebraucht werden. Ich hatte jetzt vor kurzem auch einen jungen Mann beerdigt, der nur 52 Jahre alt geworden ist. Was ist mit diesen Fällen? Klar, es gibt so fromme Standardantworten. Gott weiß besser, was gut für dich ist und so weiter. Aber es gibt Situationen, da wirken diese Antworten nicht. Da steht man da und versteht Gott nicht. Da sollten wir auch die Klappe halten. Einfach nur da sein, reicht. Es gibt dieses Nein Gottes und es ist nicht erklärbar. Das müssen wir aushalten. Auch das gehört zum Glauben dazu. Die große Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenden wir uns ab, fressen wir alles in uns hinein und gehen somit innerlich eigentlich auf Distanz immer mehr zu Gott, auch wenn ich noch fromme Lieder singe und fromme Arbeiten mache in der Gemeinde, aber innerlich gehe ich immer mehr auf Distanz zu Gott. Gott hält es aus, wenn wir mit unseren Gefühlen, mit unserer Wut, mit unserem Frust zu ihm kommen und wenn wir den Mülleimer vor seinen Füßen auskippen. Er will das sogar. Du sündigst nicht. Schaut euch die Psalmen an, wie der Psalmist vor Gott tritt. Ja? Warum, ne, geht es dem Gottlosen so gut? Ne? Und ich habe hier Stress. Und Mülleimer auskippen vor Gott. Weil sonst, wenn wir es nicht tun, gehen wir innerlich, trotz unseren frommen Gedöne, was wir machen, gehen wir auf Abstand zu Gott. Wenn wir so zu Gott kommen mit unserem Mülleimer, können wir Heilung erfahren. Das ist ein Prozess. Und so können wir weiter mit Gott im Gespräch bleiben. Die letzten zwei Sätze. Gott ist der große Gott und wir sind die Großen, die es nicht sind. Und auch wenn Jesus uns motiviert, zum himmlischen Vater zu beten, wie wir gerade gehört haben, das wollen wir auch tun, und wir sicherlich viele gute Gebetserhörungen erleben, und ich behaupte sogar darüber hinaus, ne, ich glaube Gott, der Vater schenkt auch, ne, er gibt oft mehr als Grundversorgung, behaupte ich, so dürfen wir auch erfahren, dass wir über Gott nicht verfügen können, niemand von uns. Wir können auch über die Bibel nicht über Gott verfügen. Wir können über das Gebet nicht über Gott verfügen, niemand. Weil Gott ist Gott und der ist souverän, den können wir nicht in die Westentasche stecken. Und das ist auch gut so. Amen. Das war heute mal so ein kleiner Auszug zum Gebet, lässt sich tausend Sachen mehr sagen, ist klar, alles klar.
Ja, wir